Hey, what up, Leute? Skate Life Podcast heute, Folge Nummer 5. Ja, und ich habe heute bei mir zu Gast einen nicht Unbekannten, der Herr Alexander Bergmann. Alex, du warst
Servus.
Hi, was geht ab? Du warst schon ein paar Mal bei mir auf Podcast, aber noch nicht in diesem Format. Und Alex ist ein sehr cooler, richtig guter Skate-Dude, Skate-Freund. Und wir kennen uns schon seit ein paar Jahren und uns verbindet so einiges. Vor allem mit der Skate-Szene Bamberg. Und ich würde einfach dir jetzt kurz das Wort geben und du kannst dich mal kurz den Zuschauern, Zuhörern mal kurz vorstellen.
Ja, Alexander Bergmann, ursprünglich komme ich aus Schweinfurt, habe dann 6-7 Jahre lang in Bamberg gelebt wegen Arbeit und wohne jetzt leider nicht mehr in Bamberg, aber glücklicherweise auch in Würzburg, was auch eine geile Stadt ist mit einem coolen Skatepark. Sehr schön. Solltet ihr mal hinfahren, wenn ihr dort noch nicht skaten wart. Ja, und hab dann zusammen mit anderen Bambergern in Bamberg im Mai 2016 haben wir einen Verein gegründet, Bamberger Skatefreunde e.V.
Da kommen wir doch dazu. Ich weiß, du möchtest gleich loslegen mit deinen Meilensteinen in deiner Karriere.
Ich bin 30 und fahre seit 15 Jahren Skateboard. Also ja, quasi mein halbes Leben. Das hört sich ziemlich heftig an, aber es ist so.
Alex, weißt du, dass du länger fährst als ich? Und ich bin ein paar Jahre älter als du. Krass. Aber ja, Alex, ich fange eigentlich immer mit derselben Frage an. Ich bin so ziemlich mit das Interessanteste von jeder Person ist, wie ist man eigentlich zum Skateboardfahren gekommen? Wie war denn das bei dir damals vor 15 Jahren?
Ja, ich war auf dem 16. Geburtstag von einem guten Bekannten, der jetzt ein guter Freund ist. Und da waren wir dann abends, ich weiß nicht, wieso wir vor der Tür waren nachts, aber da war einer mit dem Skateboard da, der konnte nicht wirklich fahren, aber das war halt damals so die Phase, wo man halt cool sein wollte, ne, mit 15, 16. Und dann bin ich mal so drauf rumgehüpft und mir hat man mal gesagt, ich soll mal draufsteigen und das habe ich gemacht. Und ja, war dann, ich weiß nicht mehr genau, also ich weiß diesen Tag ganz genau, aber ich weiß nicht mehr danach, wie ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich aber skaten anfangen. Also ich weiß tatsächlich nicht mal mehr das erste Mal im Skateshop, wo ich gesagt habe, ich will jetzt das Skateboard. Ich weiß noch, das war ein Mini-Logo, Skateboard. Aber ich glaube auch 7,75, was ich immer noch fahre, tatsächlich. Aber
das war ein Schweinfurt.
Ja, genau. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr die Zeit dazwischen. Das ist ganz komisch, weil ich weiß noch, ich muss mir bestimmt überlegt haben, so okay, das finde ich cool, ich will das jetzt machen. Ich weiß nur, das erste Mal und das erste Deck. Und dann dazwischen ist irgendwie alles verschwommen. Ja, aber letzten Endes, mir hat es ein Kumpel gezeigt. Ich fand es cool, fand es sofort interessant, weil es wie Puzzle ist. Ne? Also da kann man sich, vor allem wenn man so technisch affin ist, so ein technischer Nerd ist, da kann man sich total drin verlieren sofort und alles um einen herum verschwindet und verschwimmt, weil man jetzt voll da drin ist und das ist
ja, kleiner Disclaimer. Eine
Meditation schon fast.
Meditation, ich finde es geil, dass du das sagst, weil ich das auch mal ganz häufig erwähne. Ich finde für mich die Skateboardform wie Meditation. Und kleiner Disclaimer, ein bisschen über den Alex. Der Alex ist Freestyle-Skateboardfahrer und Freestyle-Skateboardfahren ist, sage ich jetzt mal, eine ganz andere Welt wie das normale Streetskaten, eine ganz andere Herangehensweise. Aber du meinst, du weißt nicht, was jetzt praktisch nach dem ersten Kontakt mit dem Skateboard passiert ist, bis zu dem Punkt, wo du entschlossen hast, du fährst jetzt wirklich Skateboard. Kannst du dich jetzt daran erinnern?
Nee, ich weiß nur, dass dann auch andere Freunde Skateboard gefahren sind, der eine eh schon. Aber ich weiß noch, dass Tony Hawk's Pro Skater 1 oder 2 hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, weil weil peinlicherweise war ich, bevor ich zum Skaten kam, war ich sehr viel zu Hause gehockt in meinem Zimmer und war ein richtiger Zocker. Also das war, glaube ich, wenn ich da jetzt das Skaten gelernt hätte, dann wäre ich, glaube ich, schon Zockersuchti gewesen jetzt mittlerweile, weil das war nicht mehr normal, was ich da gemacht habe. Und
mega, dann, weil du sowas von anders bist.
Und dann, habe ich halt Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 kennengelernt und habe da dann rumgesuchtet und dann wurde ich quasi auch ein bisschen auch von meinen Eltern gezwungen, damit aufzuhören und dachte, witzigerweise war ich da nicht traurig drum, weil ich gemerkt habe, okay, das tut mir jetzt gar nicht so gut. Mit 15 habe ich gemerkt, so zocken die ganze Zeit im Zimmer rumsitzen, tut mir nicht gut. Und war da auch überhaupt nicht traurig, sondern habe mir gedacht, ich weiß schon, was ich als nächstes mache.
Ey, weißt du was? Kurze Anekdote. Gestern, oh, nee, vorgestern war Sonntag. Wir nehmen das gerade Dienstag auf. Und das Wetter war scheiße, es hat geregnet. Und ich habe mir gesagt, okay, ich nehme heute mal nichts vor. Ich versuche jetzt mal, den ganzen Tag nichts zu machen. Also, ich war früh natürlich skaten für eine Stunde oder so, unter der Brücke. Und dann habe ich gesagt, ich schmeiße mal die PlayStation an. Ich habe eine alte PlayStation 3 und ich spiele einfach mal. Am Ende vom Tag ging es mir so miserabel. Mir
Ja.
tat alles weh. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das hat mich jetzt also mental und nicht, mir ging es schlechter als zuvor. Ich weiß nicht, ob das einfach, ich weiß nicht, woran es liegt, weil bin ich aus dem Alter raus oder ich spiele die falschen Spiele. Ich habe keine Ahnung. Aber mir tat es wirklich überhaupt nicht gut. Einfach den ganzen Tag mal daheim sitzen und nichts machen und zocken.
Naja, ich glaube, man hat schon das Bedürfnis, ich glaube, jeder Mensch hat das Bedürfnis, irgendwas am Tag Sinnhaftes zu machen, wo man sagt, okay, das hat eine Bedeutung gehabt, ich habe jemand anders was Gutes getan, das hat für ihn eine Bedeutung gehabt, das habe ich zumindest gemacht. Aber echt nichts gegen Zocker. Ich finde die ganzen Spiele noch geil und alles, kann ich mich noch sehr daran erinnern und finde ich schon faszinierend. Also echt keine Beleidigung gegenüber irgendwelchen Zockern und so. Das finde ich alles cool. Aber ich kann es verstehen, wenn du das sagst. Und für mich wäre das jetzt auch nichts, zum Beispiel den ganzen Tag fernzusehen. Ich meine, klar, ich liebe auch Filme und so, aber das ist genau das ganze Tag wie, genau dasselbe wie den ganzen Tag einfach auf der Couch zu sitzen und fernzuschauen. Das ist auch nicht, gibt dem Leben nicht wirklich Sinn, ne?
Ich wollte jetzt auch überhaupt kritisieren oder negativ rüberkommen. Ich wollte nur sagen, dass für mich selber geht es nicht klar. Ich bewundere Menschen, solche professionellen Zocker, keine Ahnung, League of Legends oder Call of Duty oder wie die alle heißen, wie die das können. Krass. Ich glaube, die müssen auch irgendwie so einen Ausgleichssport machen, tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, Übungen, Gymnastik machen, weil wenn die stundenlang, tagelang am Computer sitzen, ich verstehe nicht, wie der Körper das aushält. Sitzen ist für mich fast wie Gift. Also, krass.
Ja,
Aber
die sitzen ja 8 Stunden lang da und zocken, ne? Jeden Tag 8 Stunden Training. Aber gut.
aber jetzt kommen wir wieder auf das Eigentliche zurück, Skateboard fahren. Also, Tony aus Pro Skater, du hast garantiert auch diese Videos gesuchtet, praktisch jeden Charakter freispielen, einfach nur, damit man am Ende dieses Video sieht. Und dann bei Tony Hawk's Pro Skater 2 endlich Rodney Mullen. Und das Video hatte ich dann abgeholt und hat dann praktisch deine Karriere eingeschlagen als Freestyle-Skater. Habe ich recht?
Genau, ja, ich habe das gesehen und dachte mir, sowas habe ich noch nie gesehen. Auch wenn man sich normale Skateboard-Videos anschaut, das ist ja wieder eine ganz andere Welt. Und da muss ich dann schon mal offenbaren, dass ich schon ein bisschen Affinität habe zu Rodney Mullen, wie man vielleicht auch im Hintergrund sieht, die ganzen Decks von Rodney Mullen und so. Und da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen krasser als andere Skater, die klar sagen: Ja, Rodney Mullen, cooler Typ, aber für mich ist das Faszination, würde ich meinen, ja.
Ja,
Und nicht nur cooler Typ.
wenn ich da was einwerfen darf, wenn du irgendjemanden fragst, irgendjemanden, der mit Skateboardfahren wenig bis gar nichts am Hut hat, alle würden alle dasselbe sagen: Wow, was der macht, ist krass. Oder ist irgendwie beeindruckend, weil es einfach so ausschaut, als ob da Kreativität dahinter steckt und Dinge gemacht werden, die irgendwie, keine Ahnung, die haben wir vorher nicht gesehen. Und wenn du dann jemanden anschaust, wie einen, ich meine, sicherlich, wenn du einen Nigel Houston hast, der einen 20er Handrail in Crooked Grind runter macht, das ist natürlich auch für den, ich sag mal, Nicht-Skateboardfahrer sehr beeindruckend. Aber in der Regel, das meiste, was man so, was die meisten Skater als das Gängige und als krass empfinden oder als, so als am populärsten empfinden, wird von den Nicht-Skater eigentlich nicht so wahrgenommen. Aber Freestyle-Fahren im Gegensatz für Nicht-Skater hat so viel mehr Impact.
Ja, schon, ja.
Und da stellt sich mir die Frage, warum tun denn dann trotzdem so viele Leute nicht Freestyle fahren?
Ja gut, da müssen wir mal drauf eingehen, was mit Freestyle eigentlich gemeint ist. Also viele verstehen unter Freestyle, also sehr viele verstehen darunter Oldschool Flatland Freestyle Skateboarding. Also das Zeug wie ich mache einen Casper, also ich stehe den ganzen Tag nur und flip in den Casper Stall hinein und dann Truckstand und dann Primo und oder Rail. Die Freestyler haben auch ihre eigenen Namen dafür, die Oldschool Flatland Freestyler. Und dann gibt es da Freestyler wie zum Beispiel der Kilian Martin, der verbindet Street mit diesen uralten Oldschool Flatland Freestyle Skateboard-Tricks, ne? Handstand, Fingerflip out und macht das aus dem 50-50. Und das ist eigentlich auch Freestyle. Also Freestyle bedeutet eigentlich alles, was irgendwie nicht definiert ist. Aber viele verstehen mit Freestyle Oldschool Flatland Freestyle. Was heute immer noch eine Szene ist, aber die ist unglaublich klein. Also da gibt es vielleicht weltweit 100 Pros circa. Und die sind sehr, sehr, also es ist witzig, da kann man echt tief reingehen und die haben ihr eigenes Magazin, heißt Broken Fingers. Aber das ist alles sehr lokal und die sind wirklich eine Familie, kann man sagen. Also wenn die sich treffen, es gibt zum Beispiel einen deutschen Freestyle-Contest in Paderborn immer. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, da kommen Leute aus Osteuropa, aus Schweden kommt der Lillis Akesson oder wie der heißt. Und da kommen Leute aus Osteuropa zu fünft in einem kleinen Fiat Punto angefahren, nur für das Wochenende. Und die grüßen sich, die verstehen teilweise sich selbst ganz schlecht, weil der eine richtig schlecht Englisch redet und so. Aber die begrüßen sich, sehen sich einmal im Jahr, aber die nennen sich selber Freestyle Family. Also das ist wieder eine ganz andere Welt als Streetskaten.
Weißt du, das packt mich so dermaßen, wenn ich sowas höre. Skateboardfahren an sich ist ja schon so eine richtige Subwelt. Nicht-Skateboardfahrer, die verstehen es gar nicht, was Skateboardfahren eigentlich bedeutet. Das ist so krass. Und dann in dem Skateboardfahren selber gibt es dann nochmal so eine Welt, wo die meisten Skater von keine Ahnung haben. Die checken das halt. Wenn du sagst, die eigenen Tricknamen, du hast mir mal ein paar Sachen erzählt oder die machen Sachen. Ich habe im besten Willen keine Ahnung, wie die Dinger heißen, aber ich fahre schon seit 13 Jahren Skateboard. Und das fasziniert mich so, auch diese ganzen Namen, diese Profis und diese eine komplett andere Welt in
Ja.
dieser anderen Welt. Wow, also das haut mich immer nur vom Hocker.
Ja, und ich habe da versucht, lange reinzukommen und habe mich bestimmt 2, 3 Jahre oder so auch als, ja, ich sag mal, identifiziert als Oldschool Flatland Freestyler. Und habe dann selber gemerkt, das war eigentlich auch nicht das, was ich unbedingt will oder wo ich mich wirklich sehe. Ich habe angefangen mit ganz normal Streetskaten, ne? So wie die meisten. Nichts dagegen, wie jetzt die meisten fahren, aber ich fand es, oder ich finde es jetzt auch rückblickend auch nicht so schön, wie ich angefangen habe mit das ist Streetskaten, das ist selbstverständlich das, was ich will, also muss ich es genauso machen, weil ich kenne ja nichts anderes. Und dann, ja, 50-50, Tailslide, Noseslide muss man können. Und irgendwann das große Ziel ist der Trailflip. Und dann muss man den ganzen Trick bauen, muss man auch Switch können. Ja, und ich habe recht schnell gemerkt, irgendwie, das tut mir nichts und ich will das gar nicht. Und dann habe ich mich gefragt, warum denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich schnell gesehen, okay, es gibt auch wieder was anderes. Zum Beispiel gibt es den alten Freestyler Bernhard Kümpel in Schweinfurt und auch Stefan Albert, der ist von Paul Peralta gesponsert. Und der Bernhard Kümpel hat seine eigene Firma Little Wheels Skateboards. Und von dem habe ich immer die Skateboards gekauft. Und die zwei haben mich so ein bisschen so an der Seite genommen und haben mich nach Paderborn auch mitgenommen und so. Und da habe ich dann angefangen, so, okay, das ist schon eher das, was ich mag. Das ist wieder eine ganz andere Welt, das ist viel kreativer. Und danach, so nach 2, 3 Jahren, habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist eigentlich, ich will mich da auch nicht in diese Nische reinbringen und das bin auch nicht ich. Und dann habe ich mich, ey, das klingt jetzt wirklich spirituell, aber ich habe mich mehr oder weniger so losgelöst und habe gesagt, am liebsten fahre ich eigentlich Flatland mit wirklich seltsamen, merkwürdigen Tricks. Ich mag Tricks sammeln, als wären es Pokémon-Karten und zwar die, je außergewöhnlicher, umso mehr, wertvoller ist die Pokémon-Karte und so sehe ich das mit meinen Tricks. Also ich habe da jetzt kein großes Interesse, Switch Heel zu lernen. Krasser Trick, wenn man den sauber kann, wirklich cool. Aber ich lerne dann lieber sowas wie Oldschool Flip Revert oder sowas. Finde ich spannender.
Es ist dieses Mega-Paradoxon im Skateboardfahren, alle sind so anti-Gegengesellschaft oder so war es zumindest früher. Und dann aber, wenn man dann ins Detail schaut, alle wieder konform. Und alle müssen diesen einen Weg gehen. Und Skateboardfahren ist ja so frei, aber du darfst nur diese Tricks machen und diese Tricks sind angesagt. Und natürlich gibt es viele Variationen, aber alle gehen immer so ein bisschen in die gleiche Schiene. Finde ich sehr interessante Beobachtung, ohne jetzt irgendjemand zu kritisieren. Aber mega paradox, finde ich.
Ja, schon. Schon. Also ich glaube sogar ein bisschen mehr als in anderen Bereichen, weil ich glaube, bei egal was, wenn es um Kunst geht und wir sind uns alle einig, Skateboarden ist weniger Sport, als es Kunst ist. Ich sage mal zu 90% Kunst, zu 10% Sport. Und ich glaube, immer wenn es um Kunst geht, wenn jemand was Neues macht, dann gibt es schon Widerstand und die meisten sagen, boah, das ist nicht mehr das, wie das, was ich kenne. Und unterbewusst, auch wenn es richtig dumm klingt, aber unterbewusst denkt man sich oft, boah, das ist ja voll der Quatsch. Und dann braucht es ein paar Jahrzehnte, bis das anerkannt wird, diese neue Art von Prosa oder was weiß ich. Und ich glaube, so ist es beim Skaten auch. Aber ich glaube, beim Skaten ist es komischerweise, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist sogar noch mal ein bisschen stärker. Weil man will halt, wie du sagst, anti-Establishment, das heißt Skaten und das heißt, ich identifiziere mich mit Streetskaten und ich will den Trick bomben können und Barrier Flip will ich auch Switch können und Nollie und Fakie und natürlich alles perfekt sauber und so weiter.
Ja.
Schade.
Es ist interessant. Also ich muss auch sagen, ich würde am liebsten auch mehr Freestyle fahren wollen. Oder was heißt Freestyle? Einfach mehr so mal Sachen ausprobieren, die ich noch nie gemacht habe oder wo man sich nicht dran traut, weil es vielleicht irgendwie uncool ist oder so, aber dann muss man sagen, es ist schon ein bisschen so wie eine Gewohnheit. Man macht so immer das, was man kann, weil man sich da sicher und wohl fühlt und fängt erst gar dann an, irgendwelche experimentellen Sachen zu machen. Vielleicht ist einfach Bequemheit.
Ich denke, das kommt auch durch die Routine, die ja wirklich sinnvoll ist. Also ich habe gemerkt, je öfter ich war, umso mehr lege ich auch Wert auf Konsistenz, also auf Consistency, dass ich jeden Trick sehr, sehr oft stehe. Und komme rein in meine Routine und habe dann die Möglichkeit, innerhalb von einer Stunde, weiß ich, 60 Tricks oder so 10-mal zu machen. Ja, weiß nicht, ob das jetzt stimmt von den Zahlen her, aber dann sage ich, okay, in dieser Stunde habe ich jetzt alle Tricks, die mir wichtig sind, die ich können will, habe ich jetzt mehr oder weniger gut gestanden. Ich bin ja kein Pro, muss jetzt nicht alles ohne Toe-Drag und mit Bowls und so gelandet sein, aber so bin dann mehr oder weniger zufrieden. Und danach nehme ich mir dann immer so die Zeit und sage, okay, ich fahre nicht wirklich Street, aber ich mag Manual-Combos und dann fahre ich ein bisschen Manipad halt, ne? Oder ich mache so Tricks, die mir nicht wirklich wichtig sind, dass ich sie immer können muss und so, aber finde ich interessant, damit rumzuspielen. Und letztens, weil ich eine Woche lang nicht skaten war, wegen Urlaub und so, gestern hatte ich dann eine interessante Session, weil ich schon ankam und gemerkt habe, okay, diesen Anspruch an diese Stunde und da muss jetzt alles drin sein, kann ich jetzt sowieso nicht machen, weil ich muss wirklich aufpassen, dass ich mir nicht sofort einen Knöchel verbiege. Also wirklich nur die Basics, keine Flip-Tricks, einfach nur Shovels und so ein bisschen Gedöns. Und dann war irgendwie, weil ich diesen Anspruch nicht da hatte, ich muss jetzt das alles können, war ich viel freier, weil ich habe ja eh gesagt, ich mache jetzt nicht meine Routine durch. Ich mache jetzt nicht eine Stunde lang so wie im Fitnessstudio so richtig mit dem Kopf durch die Wand, jetzt muss ich das alles machen. Und dann habe ich ein paar dumme Spielereien mit einem Kumpel ausprobiert und habe dann zum Beispiel einen komplett neuen Trick gelernt für mich. Also Frontside Shove It und dann mit dem Rücken zur Fahrtrichtung Revert. Also Frontside Shove It, Revert, nach hinten rum. Und habe ich mir nie die Zeit genommen, weil die Routine war mir halt wichtiger, mein Fitnessprogramm, ne? Und dann gestern hatte ich halt Zeit, weil ich eben gesagt habe, muss jetzt nicht sein. Und das war irgendwie befreiend.
Es ist witzig, dass du jetzt wieder von Routine redest. Da merkt man schon wieder ein bisschen die andere Herangehensweise vom Alex, so ein bisschen auch eher in die Richtung Freestyle. Ich habe in letzter Zeit auch mit Routine, aber jetzt konkret für die einzelne Session viel mehr Tage, die ich skate. Und ich fahre viel mehr als sonst, einfach weil ich mir das so vorgenommen habe und so eingeteilt habe, was mega cool ist. Und ich merke auch, wie jede Session irgendwie immer auf einmal, wie du schon gesagt hast, anders rangeht an die Sache. Und dadurch auch ganz verschiedene komische Kopfszenarien entstehen, wenn man irgendwie mit einer gewissen Einstellung an das Ganze rangeht, macht es teilweise schwerer, ab und zu auch leichter. Ich finde vor allem, tut es gut bezüglich der Verletzungsgefahr, die sinkt dadurch. Allein, dass man öfters fährt, dass die Muskulatur gestärkt wird, aber auch, weil man dann diese Routine hat und auch ein bisschen intelligenter an der Sache rangeht. Aber das ist ein ganz anderes Thema, da können wir schon drüber quatschen. Alex, was mich viel mehr interessiert, wann bist du von Schweinfurt nach Bamberg gezogen und warum?
Das war 2012 wegen meinem Praktikum bei der Firma, wo ich dann gearbeitet habe. Und Ende 2013 habe ich dann fest das Arbeiten angefangen als Maschinenbauer. Und dann 6 Jahre lang habe ich dort gearbeitet und bin jetzt bei derselben Firma in Würzburg. Habe quasi nur den Standort gewechselt. Ja, genau. Und bin dann die ganze Zeit an diesem richtig ranzigen Park in Bamberg gefahren, wo ich dann aber ganz in der Nähe gewohnt habe, was eigentlich ganz cool war. Mhm. Richtig ranziger kleiner Park, aber dadurch war es ein bisschen familiärer, weil da waren immer nur 5 Leute. Aber war auch nett.
Aber wenn ich das fragen darf, du hast praktisch, ich weiß ja, du bist so ein Mensch, der geht gerne auf andere Menschen zu, was er auch sehr schätzt. Und du hast dann praktisch diese Skate-Szene verlassen in Schweinfurt. Ich weiß nicht, wie sehr du damals in diese Szene integriert warst. Und bist dann nach Bamberg und hast dich dann in eine neue Szene integriert. Wie war denn das dann damals für dich?
Ja, also ich war recht offen. Hab schon gehört, dass die Szene in Bamberg etwas rauer war und sehr zerstückelt. Also dass man nicht so schnell in gewisse Klicken mit aufgenommen wird, habe ich schon gehört. Also starke Klickenbildung, sehr zerstückelt und wenig Skater oder anscheinend wenig Skater, weil man von den meisten, weil es keine feste große Gruppe gibt und keinen richtigen Sammelpunkt, weil es gab einen sehr schlechten Skatepark, dass man gar nicht wirklich weiß, wie viele Skater gibt es denn jetzt eigentlich in Bamberg. War irgendwie sehr undurchsichtig.
Skateparks, das müssen wir vielleicht noch erwähnen, weil jeder hat so sein eigenes Ding an dem Park gemacht, die waren alle scheiße.
Ja.
Jeder hat so sein Ding an den Skateparks gemacht, aber red weiter.
Genau, ja, und an dem, wo ich war, außerhalb der Stadt, richtig ranzig und klein, da waren immer nur, weiß nicht, 4 Leute oder so. Und den einen, dann habe ich dann den Steven Baker, der dann weiter Vorsitzender vom Verein geworden ist. Am Anfang, mit dem haben wir den Verein gegründet. Den habe ich dann kennengelernt. Weiß gar nicht genau, was das erste Gespräch war, aber ja, war halt ein witziger, offener Kerl, der einfach offen auf Leute zugeht, keine Angst hat, Menschen kennenzulernen. Und gut, ich war zwar schon ein bisschen schüchterner als er, aber war jetzt auch offen und wollte auch schon Leute kennenlernen, weil ich bin, glaube ich, ein Jahr lang gefahren, komplett alleine und ich glaube gar nicht am Skatepark dort, sondern halt irgendwo auf dem Fahrradweg. Und ja, war ein bisschen einsam, aber naja.
Aber du warst dann die treibende Kraft, hast dann gemeint, du möchtest einen Verein gründen, hast dir ein paar Leute geschnappt, seid zum Gericht und hab dann einfach einen Verein eingetragen.
Also es war so, dass der Steven Baker oder Steve, dass er und ich uns unterhalten haben, naja, wir würden eigentlich gerne mal so einen Kurs für Kinder machen, ja, machen wir doch mal. Und dann haben wir mit dem Jugendzentrum in Strohlendorf, das Nachbarkaff, haben wir dort einen Kurs organisiert, also wirklich nur privat, Steve und ich und nichts dahinter, kein Verein oder ähnliches. Und lief ganz gut, richtig ranzig, das war quasi so eine Art Garage, also wirklich im Dunkeln und vom Sicherheitskonzept auch nicht so gut, weil da stand überall Zeug an der Wand, also wenn man da dagegen geflogen wäre.
Passt gut zu der damaligen Bamberger Skate, zum Skate-Milieu, sage ich mal. Weil eine kurze Nebenanekdote, einer der Skateparks hier in Bamberg ist auf eine Kläranlage gebaut.
Ja.
Aber continue.
Ja, genau. Ja, und der Sozialarbeiter vom Jugendzentrum dort hat halt gesagt, ey, das war ja richtig gut, den Kindern hat Spaß gemacht. Und er hat uns empfohlen, gründet einen Verein. Weil mit dieser Vereinsstruktur werdet ihr ernst genommen, von der Stadt. Es braucht auch ein bisschen Arbeit, um das alles aufzubauen. Also deswegen auch das ist einer der Gründe, warum dann Leute viel mehr Respekt und Anerkennung dafür haben, weil ansonsten sind es einfach nur zwei Typen und die sehen ja eh aus wie so vagabunden, diese Skater, und die sind ja noch nicht mal 50, die wissen ja nichts vom Leben. Und ohne Verein kriegt man auch nicht so leicht Unterstützung von der Stadt oder vom Staat. Naja, also lauter so Gründe, und dann hat er gesagt, gründet einen Verein, da habt ihr viel mehr Möglichkeiten. Und dann ist es uns bis dahin gar nicht so, die Idee kam gar nicht auf. Und dann, ja, stimmt eigentlich. Und eigentlich würden wir auch gerne mal einen Skateboard-Contest machen. Und gut, die Idee von einem neuen Skatepark zu bauen, was wir letzten Endes gemacht haben, das war noch total utopisch. Also deswegen haben wir den Verein gar nicht gegründet gehabt.
Ja, mega, wie sich das dann entwickelt hat. jetzt möchte ich kurz was einwerfen. Nur um mal den Zuhörern und Zuschauern mal ein bisschen so einen Eindruck zu geben, wie offen der Alex mit anderen Skatern ist und wie gut es eine Skate-Community tun kann. Ich damals, 2016, ich weiß es noch ganz genau, wir waren 2016 im Urlaub in den USA. Ich hatte nach 10 Jahren Pause mein erstes Skateboard wieder gekauft in Santa Cruz, habe mich verliebt und habe dann August, September angefangen, wieder mit dem Skateboardfahren hier in Bamberg. Aber ich hatte natürlich sämtlichen Kontakt. Ich habe die Skateboard-Welt nach 10 Jahren, es kam Internet, Social Media, es hat sich alles verändert. Und ich weiß noch, ich bin zu diesem schäbigen Skatepark gegangen, ein paar Mal. Und dann war ich einmal da an dem Skatepark und ich habe ein paar Tricks probiert. Ich hatte ein 7-5-Brett, ein richtig schmales, und dachte mir, yeah, so wie früher, Double Flips, diese Methoden. Dann kam dieser Lockenkopf da angetanzt und hat mich gefragt, ob ich irgendwie Teil von dieser WhatsApp-Gruppe werden soll, und dass das so einen Verein gab. Und ich dachte mir, hey, warte mal, Skate-Verein? vor 10 Jahren wäre das Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ich dachte mir, eigentlich ist es eine coole Idee und der Kerl wirkt mir sympathisch. Und so ging das dann praktisch los, wie ich dann in dieser Bamberger Skate-Szene oder in dem Verein mit aufgenommen wurde. Und von da aus hat sich einfach nur noch Gutes entwickelt.
Ja. Mega. Ich glaube, es hat auch geholfen, ja klar, ich glaube, es hat auch geholfen, dass ich neu war in Bamberg. Das hat zumindest eins der Vereinsmitglieder, und zwar der Titus Bamberg, Shop-Inhaber, der Björn Eckert, hat es gesagt, dass das wahrscheinlich auch gut tut, dass ich die Leute eben nicht kenne und dass ich da total offen und vielleicht sogar ein bisschen naiv rangehe und einfach so frage, so hey, wollt ihr mitmachen und kann man nicht hier und das machen? Und gar nicht die Hintergrundgeschichten und alles kenne, weil da gab es auch ein bisschen, naja, auf jeden Fall.
Gibt immer irgendwo.
Ja, genau. Und ich glaube, das hat schon geholfen, dann, wenn man offen auf Leute zugeht, ohne irgendwelche Vorbehalte, dann klappt es einfacher, alle zusammenzubringen. Mhm. Denke ich. Ja. Aber ich habe mit einer Person geredet, wo man mir gesagt hat, mit diesem Menschen kann man nicht wirklich reden, hat sich dann auch als wahr erstellt, also war wirklich dann auch so, aber ich habe trotzdem den um seine Meinung gebeten, so ein 40 Jahre alter Kerl, der dann Stress gehabt hatte mit gewissen Skatern, zu Recht, nicht wegen den Skatern, sondern wegen ihm, und den gibt es auch schon gar nicht mehr in Bamberg etc., du weißt wahrscheinlich vielleicht, wen ich meine, und ja, ich habe trotzdem gesagt, okay, Leute sagen mir, ich soll den nicht ansprechen, aber ich spreche den trotzdem mal an, weil der ja damals versucht hat, einen Verein zu gründen, und das ging alles schief. Und bin trotzdem einfach so, habe geschaut, gucken wir mal. Die anderen sagen, ich soll es machen, oder die sagen, das ist so ein Mensch, aber ich schaue jetzt einfach mal.
Ich glaube, vor allem Unvoreingenommenheit ist unglaublich wichtig, weil gerade Skateboardfahrer, ein Skatepark, das sind so, ist eine gewisse Ausstrahlung, die meistens häufig missinterpretiert wird. Und da ist es einfach wichtig, nicht immer gleich alles zu glauben, was man sagt. Das ist ein bisschen so wie in der Schule. Solche Gruppendynamiken und so. Da ist es immer wichtig, dass man einfach unvoreingenommen ist, aufgeschlossen, einfach auf andere Leute zugeht. Und wenn jemand dir falls es dann doch nicht in irgendwas Positives endet, vielleicht doch eher negativ, dann ist es auch nicht tragisch, drüber weg und einfach weiter positiv. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Message, die wir auch Leuten mitgeben können, weil wir werden ständig angefragt, gerade jetzt auch als Verein, Leute, die jetzt nach Bamberg gezogen sind und jetzt so ein bisschen Anschluss brauchen mit der Skate-Szene und so, immer schwierig. Aber ich glaube, wichtig ist einfach diese Offenheit.
Ja, auf jeden Fall.
So, Alex, ich möchte jetzt halt die ganze Zeit über den Verein reden, so geil der Verein war. Ein Meilenstein, den der Verein hier in Bamberg praktisch durchgeboxt hat und ich glaube, da immer irgendwo auch in den Hinterköpfen bleiben wird, ist der Skatepark, den der Verein praktisch mehr oder weniger in Zusammenarbeit mit der Stadt aus dem Boden gestampft hat. Und der Skatepark ist echt geil geworden. Und du warst mehr oder weniger, so habe ich das damals in Erinnerung, der Hauptinitiator und der Hauptarbeiter und derjenige, der wirklich dahinter stand und das gemacht hat. Und mega Respekt dafür, Alex.
Danke, danke.
Das große Argument, warum das mit dem Skatepark hier auch in der Stadt überhaupt geklappt hat, war Olympia. Das war so das Hauptargument, wie wir das Ganze verkauft haben. Das ist jetzt eine mega Überleitung, die ich geleitet habe, was mich brennend interessiert, ist, wie jetzt deine Meinung zu dem ganzen Thema Olympia ist.
Ja, also ich wäre schon gerne hingeflogen, aber wegen, ja, also. Wir zwei wollten ja hinfliegen, haben die Tickets nicht bekommen, weil die innerhalb von 10 Tagen ausverkauft waren und so. Und da waren wir zu spät dran. Und gut, jetzt wegen den ganzen aktuellen Situationen ist er eh jetzt erstmal verschoben auf nächstes Jahr, schätze ich mal. Also, puh. Ich habe mittlerweile zu viel gelesen über das Thema, zu viele Stellungnahmen, dass ich meine eigene Meinung jetzt, die ich ursprünglich hatte dazu, wiedergeben kann, sondern ich habe mittlerweile mich umentschieden gewissermaßen. Und zwar das eine Argument, was ich sehr gut finde, gegen das Kontra-Argument. Skateboarden war schon immer arg contestgetrieben, vor allem damals, wo es noch arg Freestyle-mäßig war. Da ging es nur um die Platzierungen und da war es immer schon so ein strikter, rigider Routinesport, vor allem damals in der Freestyle-Skate-Szene. Klar, mit Streetskaten ist es dann anders geworden, aber es ging immer schon die ganze Zeit im Contest.
Es ist auch witzig, dass du das sagst. Ich möchte dich jetzt ungern unterbrechen, aber ich finde,
Ja.
es ist wichtig, weil viele das gar nicht wirklich checken und wahrnehmen. Alle meinen immer, Skateboardfahren ist immer kommerzieller geworden und es geht nur noch darum, keine Ahnung, diese ganzen Namen. Das ist genau das Gegenteil. Skateboardfahren ist mehr Kunst, als es je war in der Geschichte vom Skateboardfahren. Genau diese Sitzge 18 Jahre ist die einzige Art und Weise. Man wurde damals zum Beispiel nur Pro, wenn man an einem Contest teilnimmt, an einem Pro-Contest. Das war die einzige Voraussetzung, Pro zu werden. Ein Pro-Model für ein Deck, für eine Firma, jemand, der zum Beispiel nur geile Skateparts rausbringt oder so. Oder das war damals ganz anders. Aber red weiter.
Ja, also dazu kann man sagen, dass früher zum Beispiel Rodney Mullen einen Vertrag hatte mit Swatch, dem Uhrenhersteller. Also was hat ein Uhrenhersteller mit Skaten zu tun? Da kann man, das ist so wie heute eine Kritik von mir ist wirklich Adidas und Nike. Ich finde es schlecht, dass so viele Leute Nike-Schuhe skaten und Adidas kaufen und Numeric und New Balance und wie die alle heißen, weil es alles Skateboard ferne Firmen sind, die sich halt quasi eingekauft haben. Die haben wirklich die Profis, kann man sagen, eingekauft und Nike selber hat nicht das Wissen, aber die haben die richtigen Leute, die haben erkannt, wer die richtigen Profis sind und die eingekauft und dort ist jetzt quasi, ja, diese Leute sind quasi das Nike Skateboarding Team und das ist schon, ist eine gute Firma an sich, schon, ja, aber man muss das sehen wie mit Converse. Und da gleich die Brücke zu Olympia. Mit Converse, die haben die Baseball-Szene oder in der Baseball-Industrie waren die großer Sponsor und dann sind die von heute auf morgen sind die abgesprungen. Weiß nicht, ob das immer noch so der Fall ist, aber das war schon mal eine Geschichte so. Und ich bin mir sicher, wenn es mal wieder eine Flaute gibt, weiß ich ja nicht, ob das stattfindet, aber es gab es ja, Skateboarden war Hype und dann wieder Runden. Ich glaube, alle 11 Jahre in so einem 11-Jahren-Rhythmus. Naja, auf jeden Fall. Wenn es dazu kommt, dann Adidas, Nike, die sind von heute auf morgen sind die raus. Und das ist dem Management natürlich egal, weil die auch andere Verantwortungen haben als die Skateboard-Szene. Das ist dann egal, was dann genau passiert, wenn die von heute auf morgen alle Verträge kappen, die ganze Kohle rausziehen. Und ja, deswegen. Und das Establishment tritt ins Skaten und Corporate Management tritt ins Skaten. Und das ist auch eine Hauptkritik meinerseits an die Olympiade, weil es eben nicht viel mit Skateboarden eigentlich zu tun hat. Und ich finde es auch gut, wie der Vorsitzende von der Skateboard-Kommission Deutschland das gesagt hat, ein Junge fährt nicht oder fängt nicht das Skaten an, weil irgendein Deutscher im Olympiastadion steht und eine Goldmedaille hochhält. Das ist nicht der Grund, warum Jungs das Skaten anfangen. Und ich denke auch nicht, dass das deutschen Jungs so wichtig ist, ob jetzt Skaten bei der Olympiade mitmacht oder nicht.
Vielleicht im Moment in unseren Köpfen sollte das nicht der Grund sein, warum jemand das Skateboardfahren anfängt. Es sollte vielleicht nicht der Grund sein, weil Skateboarden weniger leistungsorientiert ist oder der Gedanke, ich möchte besser sein als jemand anders, ist nicht sehr populär. Vielmehr ist es, geht es darum, Spaß zu haben. Und diese Olympia, wenn jemand eine Medaille hochhält, dann bedeutet es, der hat hart dafür gearbeitet, was häufig auch mit einhergeht, mit wenig Spaß haben. Aber ich denke schon, dass viele Kids, nicht nur Kids, auch Eltern, die werden das sehen. Die werden auf einer ganz anderen Bühne sein und die werden eine ganz andere Anzahl an Menschen erreichen. Und ich glaube, dass in Zukunft Leute das sehen und dadurch auch inspiriert werden.
Ja.
Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Die Zeiten ändern sich immer. Und die Einstellungen im Moment weiß ich nicht, wie man das bewerten soll. Was ich allerdings bewerten kann und was ich positiv empfinde, gerade dieses Argument und diese Bühne, diese universelle Akzeptanz, weil Olympia was ist, was jedem was sagt, auch einem Politiker, wie viel treibende Kraft dahinter steckt. Du musst dir zum Beispiel nur den neuen Skatepark anschauen, der in Amsterdam gebaut wurde, eben für die Olympia, als Trainingsstätte der Olympia. Und dieser Skatepark, das ist ein Kunstwerk. Das ist, jeder, der da war, wird mir da recht geben, das ist eines der geilsten Skateparks, die gebaut wurden. Ein riesengroßes Ding. Und tut einfach, der Skateboard-Szene so gut. Und das ist ein positiver Aspekt. Und es ist jetzt auf einer großen Bühne, Amsterdam ist eine Millionenstadt. Aber wie gesagt, bei uns hier in Bamberg, eine kleine Stadt, das war ein treibendes Argument, warum die Politiker sich bereit erklärt haben, Geld zu spenden für den Skatepark.
Ja, also ich denke, man kann ganz klar sagen, Skateboarden reitet gerade eine Welle. Olympia ist auf jeden Fall ein starker Antrieb, dass diese Welle immer größer und schneller wird. Und dadurch fließt sehr viel Unterstützung von den normalen Leuten und auch viel Geld und viel Wertschätzung in Skateboarden hinein. Und da bereichern sich natürlich dann riesige Firmen und kommen rein, so wie zum Beispiel Nike. Aber wie du sagst, viele, viele andere Menschen, die ehrliche Absichten haben, sag ich mal, ehrenhafte Absichten, wie die kleinen Kommunen, wie wir zum Beispiel in Bamberg, profitieren einfach mega davon. Und man darf das nicht vergessen. Und jetzt, was ich jetzt gesagt habe mit Nike, nicht nur sich darauf konzentrieren und sagen, okay, Olympiade wird alles schlechter machen. Also es wird auf jeden Fall viele Leute geben, die davon profitieren werden. Und auch die kleinen Leute und nicht nur Big Business, Big Money.
Ja, definitiv. Alex, so, wir haben jetzt praktisch das Skatepark hier zusammen auf die Beine gestellt mit dem Verein. Und leider musstest du dann arbeitstechnisch nach Würzburg ziehen, was natürlich für mich traurig ist, aber ich denke für dich nicht allzu schlimm, weil Würzburg trotzdem eine mega geile Stadt ist für Skateboardfahren. Skatepark ist geil, ihr habt coole Streetsports. Ja, aber wie schaut denn jetzt so deine Gegenwart aus und deine Zukunft, deine Pläne bezüglich Skateboardfahren?
Puh, mich privat, also gut, ich wohne jetzt schon fast, also über ein Jahr jetzt in Würzburg, habe meine paar Skater kennengelernt, so Bekanntschaften gemacht, bin, sage ich mal, angekommen. Haben auch eine interne WhatsApp-Gruppe, aber nur so 4 Leute oder so. Ja, bin jetzt, also ich weiß jetzt, wie ich den Skatepark fahren kann, weil das ist ganz komisch, das erste Mal in einem neuen Skatepark zu sein, da weiß man nicht richtig, wie man sich bewegt und was man jetzt wirklich fährt und so. Aber jetzt bin ich mittlerweile drin und komme auch besser zurecht als mit dem Park in Bamberg, witzigerweise, wo ich mit involviert war beim Bau, aber irgendwie mit dem in Würzburg, der ist mehr so Street Plaza, so ein großer Teil ist Street Plaza mäßig gebaut, viel Flat, Ledges und Manipads und so, das taugt mir schon mehr. Ja, und aus anderen Gründen hatte ich jetzt mehr Zeit, um selber zu skaten und bin gerade konsistenter geworden und habe es jetzt auch geschafft, in meiner Lieblingskategorie von Tricks, Lace Flips, ein paar Sachen zu lernen. Und ja, läuft ganz gut aktuell.
Eine kleine Nebenanekdote. Der Alex macht ja die verrücktesten Tricks. Ne? Und ein Trick, den er gemacht hat, den du gemacht hast, der hat mich so fasziniert, dass ich den selber lernen musste. Und zwar war das ein Pop-Shove-It, Late-Shove-It. Ich habe den damals gesehen, ich war leider dabei, als du den ersten. Ich habe mal das Video-Footage von dir gesehen. Und habe gedacht, Alter, wie krass ist denn? Vor allem schaut er so cool aus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, den willst du jetzt, bevor du stirbst, musst du den Trick lernen. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft.
Geil.
Aber krass, was der Alex für Tricks macht.
Ja, also jetzt gerade bin ich dabei, Nollie Late Flips und Switch Late Flips konsistent hinzubekommen, weil es wirklich so ein tagesformabhängiges Ding ist. Also manchmal geht gar nichts und manchmal so ganz easy, halt 5 Stück irgendwie in einer Session. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ja, und genau, und jetzt Late Shove-It habe ich jetzt gelernt als neuesten und auch den. Heißt das Semi-Flip? Ich bin mir nicht sicher. So ein Viertels-Kickflip und mit dem hinteren Fuß. Nee, Anti-Hospital heißt der Flip. Also Viertels-Kickflip mit dem hinteren Fuß, einfach so ein Shove-It reingedreht. Es ist kein Late-Shove-It, aber es ist...
Oh Mann, ich finde es so geil. Ich finde es so geil, weil da ist jetzt ein Mann, der erzählt von Sachen, diesen Hexereien mit dem Fuß, die man veranstalten muss, damit das Skateboard sowas macht. Aber der Kerl kann kein 50-50, weißt du?
Ja, das stimmt, ich kann kein 50-50.
Ich feiere das so dermaßen, das ist Skateboardfahren, ich finde das so cool. Alex, ich denke, wir haben noch viel Redebedarf über so viele weitere Themen, das machen wir irgendwann mal in einem separaten Podcast. Ich möchte jetzt abstimmen, weil wir haben auch ein bisschen, ich möchte jetzt skaten, bevor es dunkel wird. rausschmeißen, aber ich habe abschließend nochmal 3 Fragen, die ich jedem hier immer fragen möchte. Die erste Frage, was ist dein Lieblingstrick? Ich glaube, ich weiß es.
Ich glaube nicht. Also ihr werdet lachen.
Ich sag Nolly Late Front Foot Flip. Nolly Late Flip.
Ach so. Ja, das ist der mich am meisten fasziniert. Ich finde der am meistens Spaß macht und am coolsten ausschaut, ist, finde ich, der Nose Manual. Einfach nur Nose Manual. Ich finde das Gefühl so cool. Einfach so, ich weiß nicht, das ist so wie Surfen, als würde man irgendwie eine Welle reiten.
Ist eine solide Antwort, weil zum einen mag ich den Trick auch sehr, auch einer meiner Lieblingstricks. Und zum anderen ist der Fehler total aus der Reihe. Ich habe mir irgendeinen mega krassen, komplizierten Scheiß gedacht und dann ganz schlicht Nose Manual. Geile Antwort.
Gut.
Dann die nächste Frage, wie kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten? Lieblingsskater?
Natürlich der Rodney Mullen.
Rodney Mullen. Ich weiß, dass du etliche Decks von ihm hast signiert. Also das ist ein richtiger Fanboy. Und verständlicherweise, weil einer der größten Skateboardfahrer aller Zeiten. Nicht nur auf dem Board, sondern auch als Mensch. Unglaublicher Kerl. Und das wird wahrscheinlich auch letzten Endes zur letzten Frage darauf hin. Was ist dein Lieblings-Skate-Video oder Lieblings-Video-Part?
Lieblings-Video-Part? Ja, ganz klar. Almost 1-3, Rodney Mullen.
Ja. Damn.
Anywhere you want it, that's the way you need it. Lieb das Lied, seit dem Part liebst du das Lied.
Ja. Ich finde gerade Musik und Skateboard fahren, das geht so gut einher, eins und eins. Und unglaublich, was da für Connections gebildet werden. Entweder man findet das Lied geil und dadurch Skater geil oder umgekehrt ein Skater geil und dann ein Lied geil. Man fängt an, in neue Musikgenres einzutauchen, weil du genau zu diesem einen Skatepark dieses Musik. Es ist wieder ein ganz anderes Thema, wo man einen ganzen Podcast drüber machen könnte. Alex, hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich für die Zeit. Viel Spaß beim Skaten, falls du nur Skaten gehst.
Jo, ich auch.
Und an die Zuhörer, Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Peace out. Bye.